Cyber Heroes, dein Security Talk ohne Blabla. Cyber Heroes ist der Podcast für Cybersecurity Profis. Also genau das Richtige für dich.
Heute bringen wir zwei Perspektiven zusammen. Die vom Reseller, die nahe am Endkund ist, und die von der Allianz Digitale Sicherheit Schweiz, die das grosse Ganze im Blick hat. Was brauchst du bei einem KMU, wenn es um die Zukunft der Cybersicherheit geht? Und was ist für dich als Reseller wichtig? Wie genau müssen wir KI im Auge behalten? Ist sie wirklich so gefährlich? Über das reden wir jetzt. Bei mir im Studio sitzt heute wieder Loris De Lorenzi, CEO von der IT Easy. Er ist Reseller. Und auch Florian Muff sitzt mir ein weiteres Mal gegenüber. Er ist Vorstandsmitglied bei der Allianz Digitale Sicherheit Schweiz. Das ist übrigens der dritte und letzte Teil von unserer Reihe «Cybersicherheit für KMU». Wenn du die zwei ersten Folgen noch nicht gehört hast, lass doch zuerst bei diesen beiden Gesprächen rein. Dort habe ich in separaten Folgen schon je mit dem Florian und mit dem Loris geredet. Es lohnt sich auf jeden Fall. Für KMU wie auch für Reseller. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid.
Ja, danke vielmals, Melina, für die neue Einladung.
Hallo, Melina.
Nach den letzten beiden Folgen sind einige Hörerfragen reingekommen. Vielleicht können wir ja mit denen starten. Habt ihr Lust?
Sehr, ja.
Loris, was ist der grösste Fehler hinsichtlich Cybersecurity, der dir selber schon passiert ist?
Da muss ich gerade ein bisschen reflektieren. Der grösste Fehler, der mir selber passiert ist. Ja, wahrscheinlich. Ich mag mich ehrlich gesagt nicht an ein konkretes Beispiel erinnern, aber ich weiss, dass ich sicher auch schon mal auf ein Phishing-E-Mail reingegangen bin. Sicherlich so war, dass ich dann nach einer gewissen Zeit gemerkt habe, dass es doch eben nicht ein valides E-Mail war, sondern ein Phishing-E-Mail. Das ist definitiv eine Gefahr. Auch als Informatiker, das ist ja letzte Folge auch die Sprache, auch als Informatiker ist man da nicht geschützt. Man muss sich eben bewusst sein, dem ganzen Thema.
Florian, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also ich glaube, in meiner Laufbahn habe ich schon öfter mal einen Fehler gemacht. Wahrscheinlich mein grösster Fehler ist schon ziemlich lange her, wo ich in einer Suche nach Informationen im Darknet nicht so vorsichtig war bin und dann von anderen Hackern gehackt worden bin. So als Rache, sagen wir es so.
Für die Hörer, die die ersten zwei Folgen vielleicht noch nicht gehört haben, warum treibst du dich im Darknet um?
Ja, also zum Teil aus Recherchezwecken natürlich, aber dort ist es konkret um eine Untersuchung gegangen, wo ich Informationen über das Unternehmen habe, im Darknet wollte suchen. Und dann bin ich halt immer vorher ein bisschen unvorsichtig gewesen und darum, ja, haben die mir dann entsprechend heimgezahlt.
Eine Frage ist zu einem Thema reingekommen, das wir bis jetzt noch nicht besprochen haben, aber das heute auf der Agenda steht. Und zwar will Daniel wissen, ob es die ganze Panik rund um KI bei Cybersicherheit überhaupt braucht. Was meint ihr?
Stand heute finde ich, Panik ist eigentlich nur berechtigt, wenn es um Ton- oder Bildmaterial geht. Für alles andere, muss ich sagen, ist KI momentan eine größere Hilfe für uns als jetzt für Angreifer, für Kriminelle. Eben, Klammer auf, Klammer zu, mit Bild- und Tonmaterial, dort sieht es natürlich wieder anders aus. Da kann man als Angreifer heutzutage mit KI viele Sachen generieren, die ihnen natürlich hilft. Aber gerade für uns in der Analyse, im Monitoring etc., Alerting, hilft uns KI ungemein viel, viel mehr als ein Mensch jemals selber abarbeiten könnte.
Auf das Thema gehen wir später noch genauer ein. Da ist eine weitere Frage reingekommen von Murat. Er ist Inhaber von einer Gärtnerei. Und zwar schreibt er, ihr habt besprochen, dass Cybersecurity nicht viel kosten muss. Was sind mögliche günstige Lösungen?
Also ich denke, die günstigste Lösung ist, dass man sich einmal überhaupt damit auseinandersetzt, also informieren tut, weil das ist in der Regel gratis. Und man kann natürlich auch als Unternehmen sagen, man will da Dienstleistung beziehen, um das ein bisschen komprimiert und in einer kurzen Zeit und individualisiert anschauen. Aber das ist mal das Erste. Also ich denke, informieren, mal Bescheid wissen, was ist überhaupt Sache. Das ist mal sicher die günstigste und effektivste Massnahme, weil dann weiss man überhaupt einmal, um was es geht. Und dann sieht man daraus, also, dass es viele Möglichkeiten gibt. Wir haben in den letzten Podcast-Folgen auch schon ein bisschen über das geredet, ein paar Beispiele genannt. Mir kommt da in den Sinn, oder wieder Zwei-Faktor-Authentifizierung beispielsweise ist auch etwas, das nicht explizit Geld kostet, sondern wo in der Regel ein Feature ist bei jeder gängigen Software. Man muss einfach aktivieren. Es ist mehr so, macht man es oder macht man es nicht. Das ist ein bisschen vielleicht analog zu der Gesundheitsprävention in vielen Sachen. Sport machen beispielsweise kostet auch nichts, oder fast nichts. Aber man muss es halt machen. Es ist halt auch ein bisschen unangenehm, es ist ein bisschen zeitaufwendig.
Guter Vergleich.
Genau, es ist ja häufiger so im Leben. Und so gibt es eigentlich noch viele Sachen, auch noch schon eine Richtlinie, vielfach, oder? Gerade jetzt bei uns Informatiker in dem Sinn oder wir, die in der IT-Branche tätig sind, vergessen das einmal ein bisschen. Viele Leute haben ganz eine andere Lebensrealität, ganz einen anderen Alltag. Die kümmern sich um Videos, die sie schneiden oder vielleicht einen Podcast oder so. Und die sind dann vielleicht weniger fokussiert auf IT und Security ist für denen nicht so präsent, oder? Und denen muss man halt das ein bisschen zeigen. Hey, look, wenn du da bei uns anfängst zu arbeiten, in dieser Firma beispielsweise, dann gelten die und die Regeln, wenn es um Benutzung von IT-Informatikmitteln geht oder wie immer, dass man denen das ein bisschen aufzeigt. Es gibt Richtlinien, das darfst du machen, das nicht.
Murat, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Die letzte Frage kommt nicht von einer Hörerin, sondern von mir. Ich nehme mir das Recht, jetzt einfach raus, auch so eine Frage zu stellen, weil es mich einfach wundernimmt. Loris, wie ehrlich darf ein Reseller mit seinem Kunden sein, wenn er merkt, dass dem Kunden seine Cybersecurity himmeltraurig ist?
Ja, das braucht einen gewissen Grad an emotionaler Intelligenz, muss ich sagen. Und den haben wir in den letzten Jahren auch aufbauen, weil das Problem ist halt ein bisschen, man schreckt natürlich, also man kann abschrecken. Und vielleicht ist es auch ein bisschen wichtig, dass man gerade bei Leuten, die sich dem Thema nicht so bewusst sind oder auch dieser Gefahrenlage, dass man dort nicht so sehr als Verkäufer auftritt. Beispiel eine Firma, die seit ein Traditionsunternehmen, ein Familienunternehmen, das seit 200 Jahren existiert. Und du siehst, hey, das sind 50 Mitarbeiter. Und dann weißt du genau, die sind nicht auf dem Stand, was müsste sein. Mhm. Vielleicht sind sie noch ein interessantes Ziel, weil sie lukrativ sind oder weil sie vielleicht sensible Daten haben oder so. Und dann tut dir das natürlich weh, wenn du dir vorstellst, was das für Folgen könnte haben für die Firma. Und das musst du dieser Firma dann ja, so klar machen, dass es eben nicht zu Verkäufer ist, überkommt. Ja. Ehrlichkeit wert am längsten. Also ich wäre immer ehrlich, aber vielleicht geht es mir ein bisschen ums Wie, statt ums Was, also wie, dass man es überbringt. Und ich denke vielleicht auch Step by Step. Also wir haben auch schon Kunden ein bisschen gezwungen zu gewissen Sachen. Dass man gesagt hat, das musst du jetzt einfach machen, es ist mir jetzt wirklich egal, ich mache es von mir aus gratis. Aber einfach, das musst du jetzt einfach machen. Und dann versteht er, okay, das ist dann wirklich, wirklich ernst.
Florian, wie direkt sagst du an einen Reseller, wenn er völlig falsche Vorstellungen hat von Cybersecurity, ob er es unterschätzt oder ob er völlig veraltete Systeme hat zum Beispiel?
Ja, ich glaube, Reseller haben es bei mir immer ein bisschen schwierig, weil ich halt einfach inzwischen sehr viele Aspekte gesehen habe, auch selber aus der Beratung raus damals. Aber ja, ich glaube, wenn man offen und direkt ist, das ist etwas, was in der IT grundsätzlich gut funktioniert, zumindest unter IT-Leuten untereinander, kann man ja auch sehr direkt reden und man ist nicht gerade emotional gekränkt.
Das sind soweit alle Fragen gewesen. Wenn jetzt auch du eine Frage hast, schick die gerne an cyberheroes@infinigate.ch und jetzt starten wir direkt mit dem heutigen Thema. In den letzten beiden Folgen haben wir ja besprochen, wie es bei Reseller und KMU aktuell aussieht, mit den Risiken, Fehleinschätzungen und einfach umsetzbaren Lösungen. Heute würde ich gerne mit euch ein bisschen in die Zukunft schauen und das Thema künstliche Intelligenz aufgreifen. Sind ihr parat?
Ja, ready.
Fröke.
Gut, dann habe ich gerade als erstes eine These für euch. KI ist wie ein Türsteher. Entweder er beschützt dich oder er gibt dir eins auf die Schnauze. Je nachdem, auf welcher Seite des Clubs du bist.
Ich würde jetzt Türsteher eher als unseren Computer oder Browser betiteln, weil wenn wir den nicht richtig bedienen können, können wir eins aufs Maul über oder es funktioniert einfach nicht. Und KI ist wahrscheinlich eher unser Rezeptionist. Informationen, wo wir hergehen können, unser Ort, wo wir Sachen fragen, uns informieren, gewisse Sachen auch in unserer Sprache übersetzt, die wir vielleicht jetzt nicht kennen, weil wir den Ort nicht kennen. Ich würde jetzt eher KI als unser Informationsort, unser Rezeptionist betiteln oder Reiseleiter, den man im Hotel trifft mit einem schlechten Cocktail.
Ich finde es erstaunlich, KI wird immer so als besonders böse angestellt. Und vor dem muss man Angst haben und das ist ganz etwas Schlimmes. Darum hat mir jetzt dein Vergleich gefallen, Florian, wo du gesagt hast, es ist mehr der Rezeptionist oder unsere Info. Wie ist eure Einschätzung? Wie fest kann uns KI helfen?
Also meine Einschätzung ist, dass es eine Riesenhilfe ist, heutzutage schon. Also wenn ich höre von allen Seiten, von meiner Mutter bis von Kindern, also das hilft ja allen. Ich höre, es werden Verträge damit erstellt, wo nachher rechtlich auch noch gesagt wird, die verheben. Ich habe Leute gehört, die ganze YouTube-Videoskripts über ChatGPT etc. machen lassen. Also, da gibt es sehr viele Möglichkeiten und ich glaube, von dem her ist es eine riesige Hilfe. Und darum, wenn ich jetzt KI im Allgemeinen nehme, würde ich behaupten, es hilft uns sehr, sehr fest. Ich finde es immer so lustig, wenn man das ein bisschen mit der Vergangenheit vergleicht. Früher hat man, wo man die ersten Züge hatte, die ersten Gleise gebaut hat, im Wilden Westen damals, da haben sich die Leute Angst vor dem Zug, weil sie gesagt haben, wenn der Zug dort durchfährt, dann fallen unsere Kühe tot um. So ist es heute mit der KI auch ein bisschen. Oder? Also die Leute haben das Gefühl, nur wenn sie dort etwas reintippen, ist jetzt gerade alles kriminell. Ja. Und darum, also ich glaube, wir wissen heute, es kann vieles für Schlechtes gebraucht werden, aber ich sehe auch heute noch viel mehr Gutes daraus raus. Also gerade wenn es in Richtung Bildung geht, in Länder, wo das vielleicht nicht möglich ist, etc. Ich sehe, das hat einen riesen positiven Impact, ganz klar.
Was haben Sie das Gefühl, woher kommt das negative Bild über KI?
Ja, gut, das hat sicher auch ein bisschen mit Science-Fiction zu tun, aus der Filmwelt oder auch aus der Bücherwelt. Wenn man da 1984 oder so etwas mal gelesen hat, dann hat man natürlich ein bisschen Angst vor den Auswüchsen. Was auch gar nicht falsch ist. Also ich muss sagen, ich finde es überhaupt nicht schlecht, dass man kritisch ist. Also das finde ich generell nie schlecht und auch bei dem Thema natürlich nicht. Man muss kritisch sein, weil die kritischen Stimmen sorgen ja dann dafür, dass man sich mit dem auseinandersetzt oder dass dann auch, wie auch immer sich das schlussendlich dann entwickelt, ob das jetzt über EU-weite Gesetzgebungen gemacht werden muss oder ob das vielleicht auch vom freien Markt her schon sich regulieren würde, weil man einfach sagt, okay, da ist eine vertrauenswürdigere KI als eine andere oder ob es jetzt um Datenschutz geht oder was auch immer. Ich glaube, das wird sich einfach entwickeln. Man muss sich vielleicht eher die Frage stellen, was ist denn die Alternative? Wegdenken können wir es nicht mehr. Sie wird so oder so gebraucht. Wenn man es jetzt verbieten würde, dann würde man es ja nur der legalen Seite verbieten, weil die illegale Seite die benutzt es. Weil das ist ein unheimlich mächtiges Tool. Dementsprechend denke ich, tun wir uns lieber anfreunden mit der KI, die positiven Sachen nutzen und schauen, wie wir die negativen Aspekte systematisch bekämpfen und ausmerzen und damit umgehen.
Bin ich voll bei dir. Wegdenken können wir es uns eh nicht mehr. Das ist jetzt unser alltäglicher Begleiter, unser Assistent, unser Reiseplaner, der Koch, was auch immer. Wie braucht ihr beim Arbeiten KI? Wo habt ihr die so im Einsatz?
Eine Aufgabe haben, wie beispielsweise eine E-Mail schreiben, das macht KI wirklich wahnsinnig gut. Und da mittlerweile mit den Erinnerungen, jetzt bezogen auf ChatGPT, oder wie man das personalisieren, individualisieren kann, ist das eine enorme Hilfe im Alltag. Oder aber auch sonst bei gewissen Aufgaben jetzt im privaten Bereich. Was ich aber auch machen, oder wo wir das auch machen als Geschäft, ist für jenste Sachen. Oder ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt wieder den Bogen zurück zu der Cybersicherheit machen wollen, ist es natürlich so, dass wir Anomalien erkennen. Kann man zum Beispiel mit KI viel besser. Sei das jetzt ChatGPT, dass ich dem irgendeinen Prompt gebe oder irgendeine Fehlermeldung reingebe und noch ein paar andere Logs, irgendwie ein Log, wo ich selber jetzt lange brauche, um durchzuschauen, zu sagen, erkennst du da irgendetwas, kannst du dir irgendeinen Zusammenhang vorstellen zwischen dem Log, irgendetwas, was du siehst, und dem Problem, das der Benutzer hat oder die Firma, dann ist das ist eigentlich eine enorme Hilfe, um das schneller detektieren. Aber natürlich auch in den Tools, die wir einsetzen, ist das natürlich schon längst Bestandteil. Gerade Anomalieerkennung, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema Detection and Response reden, ist das oder sogenannte XDR oder Cross Detection and Response, dann ist eigentlich die Idee dahinter, ganz grundlegend und nicht allzu kompliziert erklärt, dass du eigentlich Sensordaten von verschiedenen Orten hast, sei das jetzt ein Endpoint, ein Netzwerkgerät oder auch eine Cloud, und dann erkennst du eigentlich erst gewisse Anomalien, die dann könnten darauf hinweisen, dass da ein Angriff läuft. Und das würde ein Mensch, insbesondere bei einem KMU, niemals erkennen. Vor 10 Jahren hätten wir das einfach nicht anbieten können, weil es das Angebot in dem Sinn nicht gegeben hat. Und jetzt gibt es es. Und so tun wir es in dem Sinn, ich sage mal, direkt und indirekt einsetzen.
Wie sieht es bei dir aus, Florian?
Geschäftlich ist es schon seit wahrscheinlich 8 Jahren, vielleicht ein bisschen länger, sehr stark dabei, KI in verschiedensten Formen. Früher hat es noch Machine Learning geheißen. Da haben wir damals die ersten E-Mail-Reviews mit so einem Machine Learning-Tool im Hintergrund gemacht, wo gelernt hat, während unsere Anwälte und Wirtschaftsprüfer etc. E-Mails angeschaut haben bei Untersuchungen, hat das Machine Learning im Hintergrund gelernt, okay, was sind relevante Daten, was sind nicht relevante Daten, und hat dementsprechend dann die relevanteren, die es erkannt hat, nachgeschaufelt. Das heisst, wir sind schneller vorwärts gekommen. Wir haben schnell die relevanten Daten bei so Untersuchungen gehabt. Also so war damals so ein bisschen der Anfang gewesen, wo ja, die KI reingekommen ist. Und heute hat das eben von Monitoring-Sachen, wie das der Loris gesagt hat, bis zu heute forensischen Analysen, wo eben KI-Tools integriert sind, wo ja, so ähnlich wie ChatGPT, wo man kann fragen, hey, siehst du da irgendwelche Bilder von Waffen zum Beispiel? Oder siehst du da, bei der Polizei gibt es das auch, siehst du da Bilder von sexuellem Inhalt etc., wo dann genau das aufpoppt und aus dem ganzen Inhalt, eben, wie wir es vorher auch gehört haben, im Bereich Cyber, halt genau das dann Relevante aufzeigt, ohne dass man jetzt alles manuell muss durchsuchen. Das ist natürlich eine riesige Hilfe und darum glaube ich eben auch, dass es für uns einen positiveren Impact hat als für die Kriminellen.
Tönt, als könnte KI von A bis Z schier alles. Was macht ihr noch?
Ja, sehr, sehr viel. Also, eben, es ist ja so, dass irgendjemand muss KI bedienen, irgendjemand muss sie vor allem kontrollieren. Und das ist immer das, was ich sage. Das Bedienen könnte wahrscheinlich jedem beibringen oder jeder Person beibringen, wie auch ein Bagger, ähnlich. Aber wenn ich jetzt das Tool dementsprechend einsetze und vor allem noch kontrolliere, dass das, was es gemacht hat, wirklich richtig ist und rechtlich verhebt, nach Datenschutz verhebt, den richtigen Inhalt hat, richtig referenziert ist, etc., etc., das ist unser Job am Schluss. Also, nur weil uns jemand, sagen wir, das Essen an den Tisch bringt, ja, wir müssen ja trotzdem noch schauen, ja, kann ich das überhaupt essen? Ist da ein Fisch drauf? Ich bin vielleicht allergisch gegen Fisch etc. Wie das halt im Leben ist. Dort haben wir unsere Hilfsmittel, trotzdem müssen wir Sachen selber machen.
Also ist die Angst auch ein bisschen unbegründet, wenn Leute sagen, oh, in 10 Jahren habe ich keinen Job mehr, weil KI nimmt mir alles weg?
Ich habe das Gefühl, das ist eine Diskussion, die wir immer wieder mal haben. Früher war sie mit Computer, wahrscheinlich ganz früher sogar mit der Schreibmaschine mal, wo ich jemand gefunden hat, ja, ich kann nachher meinen Füllfederhalter nicht mehr benutzen, ich habe noch keinen Job mehr. Heute gibt es ja wieder Leute, die das benutzen. Also, ich glaube, das hat man immer mal, sobald ein technologischer Fortschritt da ist. Ich bin der Meinung, wenn man bereit ist und gewillt ist, den Schritt zu gehen und sich damit zu befassen, wird man nie Angst haben um seinen Job. Weil, wie gesagt, es ist ein Hilfstool, es ist ein Werkzeug, das wir nutzen können. Es wird uns Sachen vereinfachen, aber es wird wegen dem nicht Sachen eliminieren. Mhm. Also, wenn wir lernen, hey, wir sind der Profi, der es bedienen kann, dann werden wir noch gefragt, dass sie als KI nachher. Weil wenn wir niemanden haben, der es bedienen kann, können wir KI auch nicht nutzen.
Ja, es ist wie ein Bagger, der sich nicht bewegt.
Wenn ich jetzt aus meiner ganz persönlichen Perspektive überlege, und das können viele auch mal machen. Also ChatGPT, wie lange gibt es jetzt? Zwei Jahre, drei Jahre ungefähr. Wenn ich mir überlege, wann habe ich am meisten geschafft und wann war die Stressbelastung am höchsten gewesen? Also heute, nicht vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren. Ich arbeite nicht weniger als vor 2 Monaten. Ich arbeite einfach anders. Ich mache einfach mehr an einem Tag. Und schlussendlich ist das immer so, weil der technische oder der Mensch ist, also die Grundlage von dem Gedanken ist eigentlich, dass der Mensch, also die menschlichen Bedürfnisse sind unstillbar. Oder? Das ist eigentlich so ein bisschen die Grundlage, die zu dem führt. Und wir werden uns immer verbessern. Wenn wir etwas haben, das uns schneller macht, wenn wir mehr erledigen können, arbeiten wir immer noch 8, 9, 10 Stunden am Tag, weil wir einfach mehr erreichen in dieser Zeit. Und produktiver. Genau, produktiver. Und dann fliegen wir halt nicht mehr zum Mond, sondern halt zum Mars oder in eine andere Galaxie oder was weiß ich. Oder? Wir wollen einfach immer mehr und dementsprechend werden wir immer die maximale Energie, also wir werden nicht irgendwann hinsitzen und sagen, ja gut, jetzt haben wir es ja geschafft. Das glaube ich nicht, sondern wir werden immer noch mehr streben. Und wenn KI uns schneller macht, dann haben wir einfach am Schluss alle mehr, aber wir werden nicht weniger arbeiten und auch nicht weniger Jobs haben. Einfach in anderen Bereichen. Das ist meine Sicht auf das.
Jetzt haben wir so viel über KI geredet. Positive Sachen, negative Sachen. Alles in allem. Aus eurer Sicht, werden die Unternehmen in Zukunft dank KI sicherer oder eher unsicherer?
Etwas, was sicher relevant wird, ist das Thema Deepfakes. Oder? Also wenn ich natürlich jetzt wenn jetzt mein Mitarbeiter von mir einen Anruf vermeintlich von mir bekommt, mit meiner Stimme und vielleicht sogar einen Videocall mit meinem Gesicht, und ich ihm dann irgendwie sage, er soll jetzt, was weiß ich, Geld überweisen auf irgendein Konto oder so dringend, dann ist das natürlich extrem glaubwürdig. Und er wird das wahrscheinlich auch machen, weil er mich auch sieht. Und ich rufe noch vielleicht von meiner Nummer oder von meinem Teams-Account oder wie auch immer. Und das ist sicher eine Gefahr, die man auch nicht unterschätzen muss. Das hat Florian vorher gesagt, Stimmen, Videos, was auch immer. Das kommt, oder? Auf der anderen Seite also ist es dann so, dass natürlich der Zero-Trust-Ansatz durch das einfach viel mehr gepusht wird, oder? Dass man sagt, ja gut, nur weil es einen mir da anruft von scheinbar dieser Nummer und scheinbar so aussieht und so tönt, heisst das halt nicht, dass es wirklich der ist. Also ein gewisses Missvertrauen, zum Beispiel zumindest in der digitalen Welt, wird aufkommen und dementsprechend auch mit Lösungen an. Und Zero Trust ist die Lösung, oder? Dann muss halt alles signiert sein, alles zertifiziert sein und so weiter. Es gibt wieder Lösungen, die dann die Unternehmen wieder sicherer machen. Meine persönliche Meinung. Vielleicht sieht es der Florian ein bisschen anders.
Also wenn man KI, KMUs, Unternehmen KI nutzen, glaube ich, wir haben die Nase vorne am Schluss.
Also das Gute hat die Nase vorne.
Aber eben, das Problem ist ja, und das ist ja das, was wir immer sagen, mit allen Cybersicherheitsmaßnahmen, das Problem ist, dass nicht alle nutzen. Dann, die werden immer stehen bleiben. Aber ich sage, die es nutzen, die Tipps von Loris anhören, von unserem Podcast anhören, die Informationen nehmen, die wir ja allen überall zur Verfügung stellen, wir alle, die in dieser Branche tätig sind, ich behaupte, 90% hätte die Probleme nicht, die sie haben. Und das wird nachher auch so sein, mit KI oder ohne KI. Solange sie nutzen, solange sie KI nutzen, die Tipps nutzen, werden sie Positives daraus rausziehen. Ja. Und wir werden gewinnen, ganz klar. Eben, ob jetzt da ein falsches Bild kommt oder ein falscher Anruf, wenn ich den richtigen Prozess hinten dran habe, kann mir das alles egal sein. Das ist das. Also darum glaube ich einfach, ich sehe es positiv.
Gerade jetzt, um noch auf das Beispiel eingehen, vielleicht, das Loris gesagt hat. Eben, ich sage jetzt, der Buchhalter von einem KMU kommt der Anruf über und heisst, hey, du musst mir gerade eine Zahlung freigeben. Was meinst du, Florian, wie kann ein Mensch das überhaupt erkennen, dass das gar nicht echt ist? Aber je nachdem ist es ein Videoanruf, da siehst du noch sein Gesicht, das ist seine Stimme. Was ist da menschlich möglich?
Ich glaube gar nicht. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man den Prozess im Hintergrund hat, dass es egal ist, ob das jetzt menschlich ist oder KI. Ich glaube, der Mensch selber muss gar nicht entscheiden, ob es echt ist oder unecht ist. Er soll einen Prozess haben, er sich kann darauf verlassen. Okay, ich folge jetzt dem Prozess und ich kann, was ich sollte machen, wird verifiziert. Ob jetzt das in einem Vier-Augen-Prinzip ist, in einem Sechs-Augen, ich muss noch das E-Mail oder das Telefon hinten dran machen. Wie immer, es muss einen Prozess hinten dran geben. Am Ende soll sichergestellt werden, dass die Person auch gar keine Schuld haben kann, sondern dass es eine Kette hinten dran gibt, Chain of Command, die sicherstellt, okay, wir haben verifiziert, das können wir jetzt wirklich ausführen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Du hast gesagt, Chain of Command heisst, wir brauchen zukünftig für jeden Arbeitsablauf einen Prozess, dass ja nichts Falsches kann durchrutschen kann.
Ja, ich finde, zukünftig ist schon zu spät. Eigentlich sollten wir es heute schon haben, für ganz viele Sachen. Es würde eben, das ist das, was wir alle ja immer wieder sagen, hätte man nämlich die Prozesse, die nichts kostet. Man muss sie nur mal einführen im Unternehmen. Es kostet ein bisschen Hirnschmalz. Wenn man die würde haben im Unternehmen, könnte man ganz, ganz viel verändern. Also nur schon ein Prozess für Update von einer Firmware, würde ja so viel ändern heute. Eben, dass ich glaube, da muss man sich auch die Zeit nehmen. Ist für uns alle immer unangenehm, wie es immer ist, wenn man sich um Sachen muss kümmern muss, die nicht die Leidenschaft sind oder mit dem, was man Geld verdient. Das gehört leider dazu als Unternehmer, aber man muss sich damit befassen.
Also jetzt bezogen auf das Beispiel mit dem Anruf, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, denke ich, in Zukunft. Wir werden sehen, werden sich die Leute, die sich damit auseinandersetzen oder die da ein Angebot machen werden, mit der komfortabelsten und sichersten Lösung quasi, die werden dann mit dem auftreten. Mhm. Aber als Beispiel, was jetzt viele schon kennen, was ich zum Beispiel sehr interessant finde, sind E-Signaturen. Wenn man vergleicht, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, also mit physischen Unterschriften auf Papier, ich habe mich eigentlich ehrlich gesagt schon immer gefragt, wie kann ich denn das überprüfen? Wenn ich jetzt dir, Milena, einen Vertrag schicke, du schickst mir den zurück und es ist deine Unterschrift drauf, dann weiss ich ja eigentlich wirklich nicht, hast du das jetzt unterschrieben, und ich kann auch nicht überprüfen, seit ich kein Online-Register, wo ich schaue, aha, das ist die Unterschrift von der Milena. Oder? Also eigentlich fast ein bisschen sinnlos, also ehrlich gesagt. Oder? Jetzt mit der Entwicklung hat es ja nicht direkt mit KI zu tun, aber einfach mit dem Thema Zero Trust und so weiter. Mit einer digitalen Signatur kann ich das je nach Stufe, es gibt ja verschiedene Stufen, bis zu 99,999% sicherstellen, dass du das bist. Oder du hast mehrere Faktoren, die du dich authentifizieren musst. Sagt das jetzt vielleicht am Anfang mal nur ein E-Mail oder eine Handynummer, aber es geht ja dann weiter und dann kommt KI wieder ins Spiel. Du musst mit Swiss ID oder was weiß ich, musst du dich verifizieren mit Face ID, also biometrisch eigentlich authentifizieren. Und das ist ja 100.000 Mal sicherer als irgendeine Unterschrift, wo irgendjemand kann ein MB drauf gemacht hat, ob jetzt das ein Florian geschrieben hat oder du, keine Ahnung, oder? Aber bei einer digitalen Signatur kann ich das eigentlich sicherstellen. Und ich glaube, dass auch in diesen Sachen, also wenn es jetzt um Video und Stimmenmaterial und so weiter geht, dass es solche Lösungen geben wird, die mit mathematisch unglaublich höherer Sicherheit eigentlich sichergestellt werden kann oder bewiesen werden kann schlussendlich, dass zum Beispiel die Identität stimmt. Mhm. Und dann noch mit anderen Faktoren, wie zum Beispiel welches Gerät benutzt du, woher bist du, Standortdaten und so weiter, kann man das eigentlich hundertfach sicherer machen, als man das in der Vergangenheit gemacht hat. Und darum, in dem Punkt, das ist ein Punkt an Florian, teile ich die Idee, dass man positiv gestimmt sein kann, dass es sicherer wird, einfach nur als Analogie jetzt mit den Signaturen.
Nur eine Ergänzung dazu?
Ja, also, was man sicher sieht, wenn man so die Finanzwelt in der Schweiz anschaut, und das sind wir ein bisschen einzigartig in dieser Welt, weil wir von der FINMA schon lange einen starken Druck haben in der Schweiz, um sicher zu sein. Also, ich würde behaupten, wir sind eines der ersten Länder gewesen, wo Zweifaktor-Authentifizierung hatte für ein Online-Bankkonto. Da hat man noch nicht mal von Zweifaktor-Authentifizierung geredet. Damals hatten wir noch einen Zettel, wo man irgendwie 20 Gold drauf hatte und die musste man abstreichen und dann den nächsten benutzen. Das gleiche Prinzip wie heute, völlig analog auf einem Zettel. Und FINMA treibt das immer ein bisschen weiter. Heute viele Banken hat man vielleicht auch schon mitbekommen, wenn man dort anruft, dann kommt Kundensupport und nach etwas fragt. Dort hinten dran läuft eine Stimmerkennung, auch das läuft über KI. Die Stimmerkennung, die läuft, man wird aufgenommen, es wird analysiert. Jetzt klar, im ersten Jahr, auf dem zweiten und dritten bringt das noch nicht viel. Aber über die Jahre, wenn man eine lange Kundenbeziehung hat und das öfters mal dort angerufen hat, und ich habe das durchaus schon selber erlebt, dann kommt irgendwann die Meldung, also dass ich mich wirklich verifizieren musste, bin ich der Anrufer. Ja. Weil im Hintergrund hat die Stimmerkennung gesagt, das klingt nicht nach dem Florian Muff, den wir die letzten 10 Mal hatten. Also es funktioniert, es hat Mechanismen. Ich glaub, was wir lernen müssen, sind die Prozesse hinten dran. Und die können wir. Wir können sie besser machen, wir werden immer besser. Darum, ich glaube, das Katz-und-Maus-Spiel macht Spass. Aber am Schluss, wenn wir die Sachen nehmen, die wir zur Verfügung haben, können wir immer gewinnen.
Wir haben ja gerade in diesem Zusammenhang in den letzten Folgen schon über Awareness-Trainings geredet. Zur Wiederholung, was so ein wichtiger Aspekt ist, habt ihr nur ein Tipps, wie die Trainings langfristig wirken und nicht nach 2 Wochen alles schon wieder vergessen ist?
Vielleicht ganz grundlegend, es ist und bleibt der Mensch ein wichtiger Faktor. Ob jetzt KI kommt oder nicht, der Mensch hat schlussendlich immer, also weil KI, auch auf der guten Seite, kann nie Verantwortung übernehmen. Das wird eine riesige ethische Diskussion, die wir führen werden, also die wir schon führen und in Zukunft führen werden. Ich bin ganz sicher, Verantwortung abgeben werden wir nie. Also schlussendlich muss ein Mensch gerade stehen, weil nur ein Mensch kann auch haftbar gemacht werden für allfällige Sachen. Oder? Und dementsprechend bleibt der Mensch wichtig und dementsprechend muss er auch geschult werden. In der Praxis, also bei uns zum Beispiel, das, was wir einsetzen, da geht zum Beispiel mit Gamification, also wo man dann nicht einfach ein blödes Video schaut, das 5 Minuten geht, weil also selbst ich, da würde ich das auf die doppelte Geschwindigkeit stellen, mir zwischen dem Mouse-Mover aktivieren und dann einen Kaffee holen. Wenn du aber musst drücken, dann bist du gewissermaßen durch die Zunge, aber es ist auch nicht so langweilig, oder? Also da hat man vielleicht ein Bild von einem Arbeitsplatz und dann wird vielleicht gesagt, ja, was ist jetzt da problematisch? Und dann sieht man vielleicht dort irgendein Zettel, ein Post-it, das am Monitor hängt, wo das Passwort draufsteht. Dann muss man halt also anklicken und sagt, ja, genau, das ist nicht so eine schlaue Idee, besser einen Passwortmanager verwenden.
Florian, du hast in der letzten Podcast-Folge ja von einer Firma erzählt, wo die Mitarbeiter mittlerweile gegenseitig Hacks suchen, die sie sich vorzeigen können. Und jeder will noch cooler sein. Und durch das sind sie ja voll aware, weil sie immer an das denken. Gibt es vielleicht noch irgendeine andere praktische Übungen, sage ich, um das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten?
Ja, es gibt sicher verschiedene Sachen, die ich auch immer wieder wirklich empfehle, wenn ich über das Thema mit jemandem rede. Und das eine ist, versuchen die Leute auf der privaten und persönlichen Ebene. Also, was tun wir privat auch nutzen? Wie gehen wir mit Sachen auch privat um? Und das Geschäftliche, klar. Wir engagieren uns alles fürs Geschäft, wir arbeiten unsere 8 Stunden oder was auch immer dort, wir kommen uns das Geld über. Aber sobald wir verstehen, um was es geht, wenn es auch das Private betrifft, nehmen wir es nochmal ganz anders auf. Also, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man versteht, wie können wir die Leute persönlich und mit ihrem privaten Anliegen auch erreichen. Und dann ein anderer wichtiger Punkt, den ich immer wieder gesehen ist, dass Informatiker versuchen, Awareness beizubringen. Und das ist einfach schlecht. Informatik, ich möchte da niemanden angreifen, aber Informatik, ich weiss das eigene Erfahrung, sind es nicht gerade Kommunikationsspezialisten. Da wird mir wahrscheinlich ein grosser Teil zustimmen. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn Leute, die jetzt nicht sehr nahe persönlich und gut können kommunizieren, dann versuchen, jemandem etwas beizubringen. Dann hat man schnell eine Hemmschwelle. Die Leute wehren einen ab, weil sie es nicht verstehen, weil sie sich angegriffen fühlen. Und von dem muss man wirklich wegkommen. Also, wir brauchen die Leute, die gut können kommunizieren, die auch Sachen gut können erklären können und nicht, ja, das ist halt einfach so, oder? Ja, mach das einfach nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert bei unseren Kindern nicht, das funktioniert bei unseren Angestellten noch viel weniger. Also wir müssen auf die Leute eingehen, und ich sage immer wieder, auf der Privatebene. Und Sachen auch vorzeigen. Vorzeigen, wieso ist es schlecht, wenn man kein gutes Passwortmanagement hat? Wieso ist es schlecht, wenn man seit 3 Jahren sein iOS auf dem Telefon nicht updated hat? Also wirklich zu den Leuten hergehen, zeigen, was kann passieren, wenn man einen manipulierten USB-Stick irgendwo einsteckt. Und das ist das, was ich einfach gemerkt habe, in meinen Jahren in der Beratung im Bereich Cybersicherheit. Ich habe die Leute dann erreicht, wenn ich ihnen etwas gezeigt habe. Mhm. Also das mystische Hacker-Ding ihnen wirklich hergebracht habe und gezeigt habe, hey, schau, das passiert, wenn du manipuliert USB-Stick einsteckst. Das passiert, wenn du zum Beispiel da auf eine Ransomware-E-Mail klickst. Oder? Einfach Simulationen zeigen. Und ja, ich glaube wirklich, die Menschen auch versuchen zu verstehen und nicht nur etwas versuchen zu übermitteln.
Und sie auch ein bisschen zu begeistern für die ganze Thematik.
Genau, ja. Ich glaube, und das können wir auch. Wir haben ja, also IT absolut langweilig. Sind wir alle wahrscheinlich einverstanden, wenn es irgendjemandem beibringen will, alle anderen löst es eigentlich ab, außer sie sind gerade im Thema drin. Aber sobald du kommst und sagst, hey, ich kann den Computer hacken oder hey, ich finde im Fall in 2 Minuten alles über dich, über Social Media raus, dann sind alle Ohr, oder? Und ich sage euch auch, das sind die Leute, die euch nachher anrufen und sagen, hey Florian, scheiße, mein Instagram ist gehackt worden, kannst du mir helfen? Das ist immer so. Das sind die, die du irgendwie packst, weil du ihnen etwas Cooles erzählt hast.
Jetzt würde es mich noch interessieren, ganz generell, du hast es vorher schon so ein bisschen angeschnitten gehabt, wo stehen wir als Schweiz, vielleicht auch im internationalen Vergleich, sind wir gut aufgestellt oder eher ein einfaches Ziel für so Angriff?
Also es gibt ein Ranking, ich weiß nicht mehr genau, wie das Ranking, wo wir jetzt platziert waren, wir sind mega schlecht platziert gewesen, das weiß ich noch. Also wir sind, ich glaube, im dritten Drittel von der ganzen Liste, wo wir das Ranking gemacht haben zum Cybersicherheitszustand der Länder.
Wie kommt das? Gibt es da eine Erklärung?
Zum einen haben wir sehr lange geschlafen. Und das ist etwas, was viele auch nicht verstehen. Wir haben natürlich nie eine Krise gehabt. Wir haben nie einen Krieg gehabt, der uns wirklich bedroht hat. Viele Länder um uns herum sind irgendwann mal in den letzten 100 Jahren immer Krieg gewesen, oder sind sie immer noch. Haben kriegerische Anliegen in anderen Ländern gemacht, etc. Das hat es in der Schweiz nicht gegeben. Man hat ganz lange, abgesehen von im Jugoslawienkrieg, wo man aber alles hilft, man hat geholfen, aber man ist nicht in den Krieg gezogen in dem Sinne. Und das hat natürlich für uns Auswirkungen gehabt, dass man gewisse Sachen einfach auch gar nicht als Bedrohung angesehen hat. Und das eine ist Cybersicherheit, die in anderen Ländern eine riesige Thematik hat. Schon wirklich sehr, sehr lange haben wir in der Schweiz sehr lange gewartet mit dem. Es ändert sich jetzt zum Glück. Und da bin ich sehr froh drum. Und man sieht auch Bewegung. Und das ist super. Das andere Problem, das wir in der Schweiz ein bisschen haben, ist ein kulturelles Problem. Wir sind nicht direkt. Wir haben Angst, anderen auf die Füße zu treten. Wir haben Angst, Nein zu sagen und uns stark zu machen. Und das ist ein bisschen ein Problem. Wir haben, das ist wie Social Engineering funktioniert in der Schweiz mega, mega gut. Also ich verspreche es euch, denkt euch irgendeine Story ausdenken und ihr kommt in sozusagen jedes Gebäude rein. Es ist in der Schweiz so leicht, weil es wird euch niemand aufhalten und sagen, was machen Sie da? Das, in der Schweiz macht das niemand. Vielleicht, wenn jemand gerade ganz mutigen Tag hat und sein Süppli am Morgen gegessen hat, sagt er, Sie, Entschuldigung, was machen Sie da? So, und das ist halt in allen Ländern ganz anders, oder? Also, ich bin in Ländern unterwegs beruflich, da hast du einen Schritt ins Gebäude rein gemacht und du hast gemerkt, 100 Leute schauen dich gerade an. Mhm. Weil die alle so krass kulturell, auch so krass aware sind, bewusst sind. Und es gibt auch komische Menschen, es gibt auch kriminelle Menschen, es sind nicht alle Menschen gut. Und das ist ein kulturelles Problem, sage ich immer. Es ist nicht gemein gemeint, aber es ist so. Wir müssen über unsere Schatten springen. Ich glaube, so das Thema das kennen wir alle im Zug, in den Trams, am Abend, wenn einer sich komisch verhält. Das machen die meisten von den Menschen. Man dreht sich weg, man läuft weg. Und das ist genau das gleiche Thema. Wir müssen herstehen, wir müssen sagen, hey, Entschuldigung, was machen Sie da, benehmen Sie sich, weisen Sie sich aus. Und das ist ein riesen wichtiges Thema.
Könnte in diesem Zusammenhang Politik oder auch nationale Initiativen helfen, um die Menschen mehr aware zu machen oder die Menschen mehr zu schützen?
Ja, ganz ein wichtiges Thema. Und ich glaube auch, dass zumindest die Initiativen und das BACS etc., die wir haben, die machen wirklich mega, mega viel mit dem Budget, das sie haben. Mhm. Aber das ist genau der Punkt. Oder wenn man mal schaut, wie wenig Budget für so Themen wie Cybersicherheit in der Schweiz da sind, auf Bundesebene oder auch auf kantonaler Ebene, das ist nicht bös gesagt nichts. Das ist wirklich extrem. Wenn man da mal vergleicht, wie wenig Geld da ausgegeben wird, ist es eigentlich immer traurig und trotzdem krass, was wir schon geschafft haben und was man so alles überkommt, wenn man mal auf das NCSC, auf die Seite geht, hat schon viel Information, aber eben, sie erreichen wenig Leute. Ich glaube wirklich, sie machen sehr, sehr viel, sie machen sehr, sehr viel Gutes, aber es braucht einfach mehr Geld. Das ist am Schluss leider so.
Seit dem ersten ich glaube, im April ist die Meldepflicht eingeführt worden für kritische Infrastruktur in der Schweiz. Das heisst, wenn irgendein Unternehmen, das zu der kritischen Infrastruktur gehört in der Schweiz, einen Cyberangriff erlebt oder entdeckt, dann müssen sie das melden. Und meine persönliche Meinung, da kann man anderer Meinung sein, aber meine persönliche Meinung ist, dass wir sicherlich auf dem staatlichen Weg müssen schauen müssen, dass alles, was nationale Sicherheit jetzt zum Beispiel betrifft oder eben Infrastruktur, also Angelegenheiten, die wirklich Staatsangelegenheit sind, dort müssen wir sicher mehr Geld investieren und das auch fördern. Und ich glaube, dass immer, ich kann es nicht ganz beurteilen, wo wir da stehen, auch im internationalen Vergleich. Aber ich persönlich habe das Gefühl, da wird etwas gemacht. Oder? Kritische Infrastrukturen werden, die haben Vorgaben und das wird weiterentwickelt und die müssen etwas machen. Im privaten Sektor, ganz ehrlich, bin ich persönlich der Meinung, ein gutes Unternehmen unterscheidet sich von einem schlechten Unternehmen in dem, dass man sich mit solchen Sachen auseinandersetzt. Genau das Gleiche ist auch bei einer Versicherung. Wenn ich natürlich jetzt bei einer Firma, die irgendetwas herstellt, irgendwelche Geräte kaufen oder so, will ich produzieren tun, dann wollte ich ja auch, dass die Firma beispielsweise sich gegen gewisse Gefahren absichert. Jetzt nicht im Cybersicherheitsbereich, nehmen wir analog irgendein anderes Beispiel, Lieferketten oder was auch immer, dass der sich vielleicht gewisse Deals überlegt oder gewisse Versicherungen abschließt, was sich Rohstofflieferungen oder so betrifft, damit er die Maschinen auch, wenn es bei mir eine kaputt geht, dass ich die wieder beziehen kann. Und das ist genau das gleiche Thema. Also der Unternehmer oder die Leute, die in diesen Firmen dann dafür zuständig sind, die überlegen sich, die machen eigentlich eine Risikoanalyse und sehen dann, okay, da haben wir ein Risiko. Das Risiko Cybersecurity hat halt vor 30 Jahren noch nicht so existiert wie heute. Aber es ist halt einfach ein Risiko neben vielen. Sei das jetzt Lieferkette oder was auch immer. Und ich denke, dort im privaten Sektor hat der Staat oder Behörden eine beratende Rolle, dass man die Informationen zur Verfügung stellt, das sehe ich so. Und was Unternehmen, man kann es den Unternehmen nicht aufzwingen, oder? Das sollte man auch nicht, weil das ist Unternehmertum. Also wer das Gefühl hat, ich kann mich davor drücken, der soll sich davor drücken. Und die Unternehmen, die sich darum kümmern, die werden nicht betroffen sein von Cyberangriff oder sich können davor schützen mit mäßigem Schaden und weiter existieren. Und dann ist es auch das Vertrauen da seitens Kunden. Also ich habe das Gefühl, dort muss man vielleicht gar nicht allzu viel regulieren, weil Regulierungen bringen auch wieder die Probleme mit sich, wie das immer so ist, es kostet Geld. Und auch im KMU-Segment, das merke ich persönlich, man muss es schon auch individuell anschauen. Also ich sage mal, ein CM-System ist für eine Firma mit 10 Mitarbeitern, je nachdem, es kommt auch ein bisschen davon, aber vielleicht letztes Mal haben wir einen Schreiner als Beispiel genommen. Ein Schreiner mit 10 Leuten braucht vielleicht kein CM, der braucht vielleicht andere Tools oder andere Massnahmen. Das muss man individuell anschauen.
Was meinst du dazu, Florian, bezüglich Regulierung von der Cybersicherheit?
Das ist ein Thema, das immer schwierig ist. Wo hört der Schutz vom Land auf, der Wert vom Land? Weil gerade in unserem Land, wo, ich bin jetzt nicht mehr sicher, 85% von allen Unternehmen KMUs sind, heisst das für mich, wir haben einen ziemlich grossen Wert, der momentan gerade unreguliert ist, gerade im Bereich Cybersicherheit. Und von dem her, meine Idealvorstellung ist, dass man mehr macht. Das passiert leider nicht von allein. Und dann wäre es natürlich schon schön, wenn man in irgendeiner Art und Weise ein bisschen Druck führen machen, wenn man jetzt in einer Regulierung oder auf eine andere Art und Weise das macht. Ich fände es schön, wenn es politisch ein bisschen mehr Druck gibt. Ich bin da eher für das Thema Sicherheit als freie Marktwirtschaft am Schluss. Und ich glaube, es wäre gut. Wo ich vor allem vielleicht noch viel wichtiger gesehen ist, anstatt dass man jetzt da darüber redet, was der Bund alles kann machen bei den bestehenden Unternehmen und bei uns bestehenden erwachsenen Menschen, ist, glaube ich, wo man wirklich schläft, und das schon seit Jahren ist im Thema von den Kindern, von unseren Teenagern, von unseren Kindern, die aufwachsen, die unsere Zukunft sind, wo man einfach bis heute nichts macht. Also ich habe selber ein Kind, das jetzt mit der Schulzeit dann fertig ist, aber ich staune, eigentlich seit sie in der Schule ist, wie, das ist immer noch gleich schlecht wie zu meiner Zeit. Also das ist wirklich extrem, dass sich das sozusagen nicht weiterentwickelt hat. Und ich glaube, dort hat man ein riesiges Potenzial. Und ich glaube, man könnte dort ganz viel Geld an Awareness-Schulungen sparen, wenn man die Schulzeit nur ein bisschen besser würde nutzen und sie auf IT und Cyber etc. vorbereiten. Ich glaube, es würde uns allen gut. Und ich glaube, dort schläft man ein bisschen. Ich habe mal so witzig gesagt, man klärt ja unsere Kinder im Sexualunterricht über Viren auf. Es wäre gut, wenn man das auch noch für die IT würde machen, oder?
Also vielleicht, wenn ich da noch eine steile These aufstellen darf, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil ich bin mir ziemlich sicher, ohne dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, aber ich wage es jetzt mal. Ich würde sagen, Privatschulen haben in der Schweiz wahrscheinlich eine viel bessere IT-Ausstattung als die staatlichen Schulen. Und das ist das, was ich vorher antönen wollte. Also eben, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die offen zur Diskussion steht. Aber wenn natürlich der private Sektor oder der Markt dafür sorgt, die sich nicht darum kümmern, haben einfach ein schlechteres Angebot, sagt das jetzt, was Vertrauen betrifft für den Endkunden, oder eben auch vielleicht einfach das Angebot. Also bei den Schulen kann man es natürlich viel interessanter gestalten vielleicht oder auch effizienter, wenn man digitalisiert und natürlich auch dann die Sicherheit mit reinbringt. Und vielleicht ist das ein Grund, weil das eben ein demokratischer, staatlicher Prozess ist. Das müssten irgendwelche Leute, die vielleicht eher daran interessiert sind, dass sie ihren Job behalten, anstatt daran, dass man sich wahnsinnig aus dem Fenster lehnt, also, oder wenn man irgendwelche neue Vorschriften für Bildungseinrichtungen durchdrücken. Ich habe das Gefühl, das ist halt so ein bisschen, ein Interessenskonflikt, wo dann so ein bisschen zu so Entwicklungen führt. Und darum meine These, ich glaube, Privatschulen sind jetzt wahrscheinlich besser aufgestellt. ich bin auch froh um Feedback, ob meine Einschätzung stimmt. Das ist nur so ein Gedankengang von mir. Ich würde da nicht die Hand ins Feuer legen.
Florian, hast du noch etwas ergänzen vorher?
Also das wäre ein Wunsch von mir. Wenn jemand Geld hat und will investieren, egal ob der Bund oder sonst irgendwas, investiert sie in unsere Kinder, investiert sie in die Ausbildung von unseren Kindern zu den Themen, wo wir immer darüber reden will. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns in Zukunft wirklich wird helfen. Wir Erwachsenen wissen es auch, wir haben Probleme mit Sprachen lernen, Namen merken etc. Wenn man das von Anfang an unseren Kindern beibringt, was wir heute immer darüber trällern, eigentlich schon fast, ich glaube, dann haben wir es alle in Zukunft einfacher.
Und dann ist es für die wie selbstverständlich, dass man nicht einfach jedem alles glaubt. Zum Schluss noch, Loris, stell dir vor, du müsstest einem KMU in 20 Sekunden erklären, warum Security kein Luxus ist, sondern überlebenswichtig. Was sagst
du? Jetzt tun wir Zeit schon, mal schauen, ob sie 20 Sekunden arbeiten. Also wenn der Hacker reinkommt und einen grossen Schaden anrichtet, dann kannst du in deinem Unternehmen alle Mitarbeiter zusammenrufen und sagen, sie können alle rausgehen, und dann kannst du abgeschliessen. So bin ich in 20 Sekunden drin. Ja, genau. Also um das noch ein bisschen erklären, was ich meine. Also ja, nein, also wenn die Firma stillsteht und offline ist, dann ist das definitiv nicht mehr ein Luxusproblem.
Sehr gut. Und Florian, aus deiner Sicht, was sollten sich Reseller für das Jahr zuoberst auf ihre To-Do-Liste schreiben?
Ja, also ich glaube, was wirklich viel machen sollte, ist halt nicht nur sich oberflächlich mit den Themen beschäftigen. Das merke ich stark. Viele sind halt mehr Verkäufer, als dass sie das Thema wirklich verstehen. Mhm. Und ich glaube, was sich wirklich jeder sollte auf die Fahnen schreiben, und das gehört zu allen von uns, ist halt sich Zeit nehmen und sich tief damit beschäftigen. Klar verdienen wir das Geld damit, indem wir etwas verkaufen am Schluss. Das ist bei uns allen so. Aber ich sage, einen guten Verkauf machst du halt nur, wenn du wirklich Ahnung davon hast. Und auch langfristig.
Danke für eure Schlusswörter. Das war es für heute. Danke für die spannenden Einblicke und die vielen Thesen und Tipps für alle Zuhörer. Ich glaube, es war sehr spannend für Leute von KMU, aber auch für andere Reseller, die da sicher viel haben lernen.
Danke vielmals.
Ja, besten Dank und schade, dass es schon die letzte Folge ist.
Ich bin überzeugt, nach diesen 3 Folgen weisst du jetzt alles über Cybersicherheit bei KMU. Oder auch als Reseller bist du jetzt bestens informiert. Oder hast du vielleicht doch noch eine Frage? Hast du gemerkt, dass du die Cybersicherheit bei deinem KMU prüfen sollst? Dann melde dich doch bei uns. Wir empfehlen dir gerne einen kompetenten Partner aus deiner Region. Zum Schluss möchte ich mich bei dir bedanken, dass du immer wieder bei unserem Podcast reinhörst, wenn ich verschiedenste Cyberheroes bei mir zu Gast im Studio habe. Bevor wir uns in die Sommerpause verabschieden, nur eine kleine Info. Melde dich doch unter cyberheroes@infinigate.ch, wenn auch du heisst willst, zu mir ins Studio kommen, um über ein spannendes Thema zu reden. Und jetzt ab in die Flipflops und an die Strandbar. Wir hören uns im Herbst wieder. Tschüss!
Cyber Heroes, ein Podcast von der Infinigate. Folge uns, damit du keine Folge verpasst.